Heim-EM, das Update von Oberpfalz Medien.
Ja, servus Alex.
Hallo Tom.
Es ist wieder Heim-EM-Zeit. Wir nehmen auf am Samstag, den 22. Juni vormittags. Und es gibt ein paar ganz spannende Spiele zu besprechen, die gestern am Freitag, den 21. Juni waren. Und ja, ich denke, trotz Altstadtfesten und was es da ansonsten noch so gibt, die EM hält auch dich so ein bisschen in Atem.
Ja, ich war tatsächlich abends noch am Open Mic. Da lief aus Respekt vor den Künstlern natürlich nicht unbedingt Fußball, aber ich habe mir natürlich die Spiele im Nachgang nochmal angeschaut, beziehungsweise die Zusammenfassungen. Und beim gemütlichen Bier mit Freunden lief natürlich dann auch noch Österreich.
Und war es ungefähr so, wie du erwartet hattest, die drei Spiele, oder war da eine große Überraschung für dich dabei?
Mich hat es gefreut für die Ukraine auf jeden Fall. Bei den Österreichern war ich mir eigentlich relativ sicher, dass sie das Ding wuppen. Fand auch Arnautovic dann natürlich dementsprechend top. Hat auch bewiesen, dass er, glaube ich, jetzt aus seiner Schiene so ein bisschen raus ist, dass er einfach nur der Clown ist, sondern er hat halt mittlerweile auch so ein bisschen dieses Führungsding mit drin, das er auch mit dem Alaba, glaube ich, gemeinsam ganz gut wuppt in Österreich. Ja, und Niederlande, Frankreich, so wie die Zusammenfassung heute ausgeschaut hat, weil da war ich dann tatsächlich wirklich eher mal in so einer Metal-Schiene unterwegs, komischerweise, statt im Fußball. Das war für mich eigentlich ein bisschen enttäuschend, weil ich mir gedacht habe, dass da zumindest ein paar Tore gibt.
Ja, damit bist du auf einer Linie mit Bastian Schweinsteiger, der hinterher in der Analyse auch gesagt hat, also bei diesen Chancen, dieses Spiel darf nie und nimmer 0-0 ausgehen. Aber ist es.
Das ist aber, finde ich, bei der EM irgendwie häufig so, dass Spitzenspieler wirklich gute Chancen haben, aber das Tor nicht machen. Dafür gibt es ein paar Eigentore schon mittlerweile.
Das ist Standard, ja.
Und ich kann es nicht sagen, warum, weil in ihren Clubs treffen sie auch, ob da irgendwie die Aufregung dann doch dabei ist. Man muss dazu sagen, falls man hier ein bisschen Nebengeräusche hört, wir haben hier einen tierischen Begleiter.
Quasi ein Redaktionshund.
Unser Fußballorakel. Nee, so schlimm ist es nicht. Aber zurück zum Thema, ich weiß nicht, warum sie nicht zu viel treffen oder warum sie bei der Chancenverwertung, vielleicht sind sie doch irgendwie von der Stimmung oder vom Turnier mal wieder geflasht, nachdem die letzten Turniere irgendwie immer nicht so der Bringer waren und sehr politisch geprägt gefühlt. Kann ich nicht sagen. Ich hätte mir natürlich ein bisschen mehr erhofft. Niederländer finde ich enttäuschen eh, auch wenn sie jetzt in einer starken Gruppe sind. Vom Kader her sind die auch, was? Das Spielermaterial darf man immer sagen. Der Kader ist gut.
Das sind extrem gute Einzelspieler, ja.
Deswegen würde mich das, also das, ich weiß nicht, warum die das nicht auf die Kette kriegen.
Aber komm, fangen wir nochmal von vorne an. Das erste Spiel des Tages gestern war Slowakei, Ukraine. Statistisch ziemlich ausgeglichenes Ding. 14 zu 13 Torschüsse für die Slowakei. War auch sehr lebhaft, die Slowakei gerade in der Anfangsphase. Ziemlich stark, sind auch relativ früh 1-0 in Führung gegangen. Da habe ich eigentlich schon gedacht, okay, das war es jetzt wieder für die Ukrainer. Die haben dann aber in der zweiten Hälfte echt brutal aufgedreht und echt eine Menge gute Chancen gehabt. Ja, und haben sich letzten Endes den 2-1 Sieg erarbeitet. Und mir ging es ein bisschen wie dir, habe mich auch gefreut. Na, Fußball ist natürlich auch politisch ein Stück weit. Es ist natürlich auch dadurch motiviert. Aber ja, jetzt schauen wir mal, wie es für die im nächsten Spiel noch weitergeht.
Ja, ich habe nur in einem anderen Podcast habe ich gehört zu dem Thema, sie haben das Gefühl, dass die Ukraine so ein bisschen die Last auch auf den Schultern immer hat und sich selber so gefühlt mehr Druck macht und dann dieses Fußballerische ein bisschen verliert und auch die Spielfreude, die sie ja eigentlich auch dass die Ukraine sind, doch haben. Und das tut einem dann auch leid, weil dann merkt man halt irgendwie, wie wichtig das denen ist, weil klar, irgendwo wird drüber geredet, aber so dieses Gefühl, das kann wahrscheinlich keiner transportieren, das die in dem Moment einfach haben, weil du musst ja auch echt, gibst halt alles für dein Land, während andere wirklich alles für dein Land geben und du wirst wahrscheinlich niemanden enttäuschen.
Das, glaube ich, ist ein ganz großes Ding bei denen. Also die Euphorie nach diesem Sieg war ja auch wahnsinnig groß. Die Situation in der Gruppe E ist jetzt wie folgt. Rumänien, Slowakei und die Ukraine mit jeweils 3 Punkten. Belgien mit 0 bisher. Aber man muss dazu sagen, Belgien und Rumänien spielen ja heute erst.
Wenn die heute gewinnen, dann hat jeder drei Punkte.
Genau.
Und dann geht es noch um, dann geht es ja auch um die direkten Vergleiche. Und um das Torverhältnis letzten Endes, weil sich ja die direkten Vergleiche, glaube ich, auch gegenseitig aufheben. Irgendwie so geht's. Also das wird dann ein bisschen tricky.
Auf jeden Fall ziemlich enges Ding in dieser Gruppe. Also würde ich momentan mich überhaupt nicht trauen zu prognostizieren, wer da am Ende...
Nee. Aber wen würdest du dir wünschen?
Ja, rein vom fußballerischen Potenzial her muss man natürlich schon sagen, Belgien, die sind ja seit vielen Jahren so immer der der Geheimfavorit und rein vom, ja, vom Talent müssten sie eigentlich weiterkommen, aber irgendwie haben sie auch so dieses Ding, dass sie in den großen Turnieren dann die Leistung nicht so richtig auf den Rasen bringen, aber eigentlich würde ich es denen schon gönnen, Kevin De Bruyne da nochmal ein bisschen weiterzukommen oder vielleicht sogar Richtung Titel zu schnuppern, wobei ich es momentan nicht sehe. Und bei den restlichen, ich bin relativ leidenschaftslos. Ukraine-Sympathie, eh klar. Slowakei, Rumänien, kann ich jetzt aber auch nichts Negatives sagen. Tue ich mir schwer. Wie schaut es bei dir aus?
Ja, bei mir auch. Ukraine finde ich irgendwie, aufgrund der politischen Situation würde man es irgendwie wünschen, dass sie halt da nochmal ein bisschen ja, die Bevölkerung auf andere Gedanken bringen können. Rein sportlich, glaube ich, sind sie jetzt auch nicht die schlechteste Mannschaft. Belgien ist für mich mittlerweile durch. Also die hatten so viele Chancen. Die Mannschaft hat Talent oder hatte Talent. Wenn es bis jetzt nicht nutzen, man muss halt auch sein Potenzial dann auch einfach irgendwann ausschöpfen. Und deswegen bin ich da auch relativ emotionslos. Slowakei, finde ich, hat sich jetzt nicht schlecht präsentiert.
Nee, das denen
kann man
es
definitiv auch gönnen. Also es gibt bestimmt Mannschaften, die da größere Probleme machen würden.
Ja. Okay, dann schauen wir mal aufs zweite Spiel des Tages. Das war dann noch ein etwas deutlicheres Ergebnis, nämlich Polen-Österreich 1:3. Also Österreich mit dem, ja zumindest vom Ergebnis her am Ende des Tages, klaren Sieg. Ganz so ausgeglichen war es lange nicht. Ja, das 1:0 für Österreich, das sah für mich sehr einstudiert aus. Das war so ein ganz langer Einwurf vors Tor auf den Gernot Trauner, der eigentlich Abwehrspieler ist, aber halt sehr kopfballstark. Der wurde noch weggeblockt. Ja, Ball geht raus, kommt, landet wieder bei Österreich und mit einer Flanke wieder auf Trauner und dann nickt er ein zum 1:0 für Österreich. Ich würde sagen, ein studiertes Ding.
Ich würde auch sagen, ja, und vor allem, wenn man den Trainer natürlich anschaut, der jetzt ein kleiner Taktikfuchs ist und, denke ich mal, nichts dem Zufall überlässt, so wie ich ihn einschätze, dann dementsprechend auch einstudiert. Und man muss sagen, die Österreicher haben auch einfach die Spieler, die das können. Erstens sind die extrem diszipliniert, weil die eben dieses Fußballzwerg und wir sind die Kleinen einfach mal weghaben wollen. Und wenn du dir jetzt auch die Mannschaft anschaust, Arnautovic, Schleimer, die können das schon alle, die haben da auch wirklich, glaube ich, richtig Bock drauf. Das merkt man auch bei denen. Und denen ist, glaube ich, auch Stein vom Herzen gefallen gestern. Das muss man schon dazu sagen.
Auch. Ja, das auf jeden Fall. Und wie gesagt, die spielen ja auch mittlerweile alle bei sehr namhaften Teams. In Deutschland teilweise auf viele von denen, also sowas wie Sabitzer und Baumgartner und Leimer. Also das ist schon, da ist schon Kompetenz versammelt. Dann würde ich nur ganz kurz mit dir über das 3:1 reden. Das war ja Elfmeter, aber ja. Mir geht es um das Foul davor. Ich habe es mir echt in der Wiederholung ein paar Mal angeschaut. Offizielle Lesart war, dass der Chesney den Sabitzer gefoult hat. Also Sabitzer hat den Ball irgendwie erobert und ist dann mit so einem allein vors Tor gezogen und dann soll der Chesney den Sabitzer eben gefoult haben. In der Wiederholung sah es für mich ehrlich gesagt so aus, dass der Chesney den Sabitzer gar nicht berührt, sondern der Sabitzer beim drüberspringen oder wie immer man das sagen will, beim Vorbeilaufen, den Chesney eigentlich mit dem Fuß im Gesicht erwischt. Ist das dann wirklich, also kann das ein Foul des Torhüters sein? Du bist Torhüterin?
Ich finde, Torwart ist das eine richtige blöde Situation. Weil du musst in dieses Duell gehen, in dieses 1-gegen-1, beziehungsweise dir den Ball halt holen. Du hast da immer die A-Karte in der Hinsicht, weil wenn du einen Schritt zu spät bist, dann kann es sein, dass du denjenigen von den Füßen holst. Für mich war das eher die Situation, der Stürmer spitzelt sich am Ball ein bisschen zu weit vor.
Ja.
Der Keeper kommt eigentlich dann ran und er macht es ja, denke ich, auch nicht mit Absicht, der Sabitzer.
Nein, natürlich nicht.
Er, finde ich, sucht dann gefühlt den Kontakt. Also das war jetzt auch nicht so. Ich finde nett, dass man es hätte geben müssen. Ich weiß auch nicht, war der VAR da noch mit im Spiel?
Also was mich gewundert ist, dass der Chesney sich zumindest nicht offen beschwert hat. Wobei, also ich als Torhüter, da hätte mich da beschwert, wenn ich den Stürmer nicht berühre, aber der mich mit dem Fuß im Gesicht trifft. Und beim Sabitzer, also was man schon sagen muss, gefallen ist er dann schon relativ theatralisch. Also da war schon ein bisschen Show-Einlage mit dabei.
Ja, das sind also Millisekunden auch als Keeper, dass du das wahrscheinlich in dem Moment gar nicht so einordnen kannst. Also das geht dann alles relativ schnell. Du bist natürlich dann, das kann man dann so und so sehen, da gibt es ja auch die Szene aus dem WM-Finale 14, wo der Neuer gleich am Anfang relativ stark ins Duell geht. Das war auch recht umstritten im Nachgang, dass er da vielleicht hätte die Karte geben müssen oder vielleicht sogar wegen der Aktion quasi dann gehen. Das ist immer, das sind so Millisekunden auch für die Schiedsrichter. Deswegen ist das extrem schwer zu entscheiden. Ich hätte, glaube ich, den Elfmeter ehrlich gesagt nicht gegeben. Auch wenn ich so in dem Spiel natürlich für Österreich war.
Geben wir genauso. Also meine Sympathien in dem Fall tatsächlich aufgrund von familiären Verstrickungen auf jeden Fall Österreich. Aber das Ding also war für mich kein Foul. Gut, Manautovic war es egal. Der hat dann den Elfmeter geschossen und souverän zum 3:1 eingeschossen. Und ja, damit war die Messe gelesen in dem Spiel. Und Robert Lewandowski, absoluter Ausnahmestürmer. Aber einmal mehr schaut so aus, als ob es mit der Nationalmannschaft, mit ihm jetzt nicht so wahnsinnig gut klappen würde.
Ja, der, wenn das Trikot überstreibt, das läuft einfach nicht. Du hast natürlich dann auch komplett die Verantwortung und irgendwie die Last auf deinen Schultern. Ich weiß nicht, ob das einer Mannschaft immer gut geht oder gut tut, wenn du diesen extremen Zielspieler hast. Und er ist jetzt, er hat jetzt auch nicht so die Position, dass er das Spiel irgendwie extrem krass lenken kann als Stürmer. Nee,
der ist natürlich,
du musst halt auch gefüttert werden.
Genau, der ist halt abhängig.
Und du kannst nicht so weit nach hinten arbeiten, weil sonst fehlst du vorne wieder. Und klar, macht dann seine Dinger wahrscheinlich. Die Polen haben das auch bei den Frauen. Die haben die Eva Pajor. Die ist extrem schnell und spitzig. Die ist so der weibliche Lewandowski in dem Land. Aber bei denen ist es auch so in der Nationalmannschaft. Bei denen, du, einer allein macht es halt nicht. Das ist halt immer so.
Gut, und in seinen Vereinsmannschaften, in denen er, zuletzt war, also egal ob jetzt BVB oder Bayern oder Barcelona, hat er vielleicht von den Mitspielern dann doch nochmal ein etwas anderes Level, was die Zuspiele
klar,
angeht.
Das musst du auch einfach erkennen und sehen. Ich, klar, das ist ein Leader und der tut ihnen bestimmt gut, weil sonst hätten sie sich vielleicht nicht qualifiziert. Aber das sind jetzt auch diese Generation, die mit ihm da kam. Da haben ja auch schon einige aufgehört, die das Niveau auch hätten halten können und mitgetragen haben eine Zeit lang.
Ja. Gut, so jetzt wie gesagt Österreich mit dem 3:1 Sieg in der Tabelle, Österreich damit auf Platz 3 vor Polen. Polen noch mit 0 Punkten, weil er beide Spiele verloren. Ja, und auf Platz 1 und 2 die Gegner des letzten Spiels des Tages gestern, nämlich die Niederlande und Frankreich. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, weil so aus der letzten Aufnahme, wo du über Frankreich gesprochen hast, da habe ich es so rausgehört, du bist eigentlich gar kein so großer Fan der Blauen aus dem Nachbarland. Jetzt bin ich aber gespannt, wie du das in diesem Spiel einschätzt.
Sie hätten ihre Chancen machen müssen. Punkt. Also die waren spielerisch überlegen. Ich habe jetzt auch mit der Mannschaft, ich finde die Art und Weise, wie sie teilweise auftreten, das ist mir ein bisschen zu over the top, was ja ihre Attitüde angeht. Wobei man auch sagen muss, ich glaube, dass Stefan Pohane war es. Das, was natürlich politisch von ihnen als Äußerungen kam, finde ich korrekt,
Fall.
Ja. Ich denke, dass da wahrscheinlich das wird wahrscheinlich nicht von ihm alleine gekommen sein. Normalerweise spricht man da schon mit ein paar zumindest. Und viele haben ja einen Migrationshintergrund. Und dementsprechend finde ich das total cool und korrekt, dass die so aufgetreten sind. Ja, die Nase der Nation hat jetzt natürlich nicht gegriffen in dem Spiel.
Hat dich das überrascht, dass da Ronald Koeman den Mbappé nicht gebracht hat, also gar nicht gebracht hat, auch nicht eingewechselt hat?
Ich glaube, dass man in dem Fall halt dann lieber vorsichtig ist.
Ja, und wie gesagt, sie sind ja auch mit 4 Punkten und dem letzten Spiel, das sie noch haben, müsste gegen Polen sein, haben sie ja ganz gute Chancen.
Eben, und dann schaue ich lieber, dass ich der, glaube ich, ein bisschen erhole. Ich weiß nicht, wie sehr so eine Maske einschränkt. Ich kann es nicht sagen. Ich habe noch nie sowas gehabt. Die werden jetzt wahrscheinlich schön aus Carbon, also es wird nicht schwer sein. Über die Farben lässt sich jetzt streiten. Aber ja, dementsprechend, ich glaube, das ist ja trotzdem ein Bruch. Das schränkt dich ein. Du hast da wahrscheinlich Schmerzen. Das tut wahrscheinlich auch bei der Erschütterung weh. Und vielleicht lässt man da halt dann lieber mal noch die Vorsicht walten, bevor dann irgendwie doch noch mehr kaputt geht. Ich weiß auch nicht, inwiefern sich sowas verschieben kann.
Ich würde auch davon ausgehen, dass Didier Deschamps, der Nationaltrainer der Franzosen, durchaus optimistisch ist, was das Weiterkommen seiner Mannschaft in der Vorrunde angeht. Und dass er dann Mbappé lieber fürs Achtelfinale wirklich fit hat, als jetzt da zu viel Risiko einzugehen. Vom Spiel her, du hast das gesagt, Frankreich war spielüberlegen, war statistisch überlegen. Griezmann ist ja einer, der durchaus polarisiert. Ich finde ihn ja ganz gut, die meisten anderen finden ihn kacke. Ich glaube, der war gestern, also ich glaube, 2 Tore hätte er machen müssen, dann wäre er französischer Rekordtorschütze in der Nationalmannschaft. Also er ist jetzt schon kein schlechter. Aber gestern sind ihm die Dinger einfach eine nach dem anderen versprungen. Also der hat 1-2 richtig hochgerätige Dinger und jedes Mal ist mit der Ball in letzter Sekunde versprungen. Und auch seine Kollegen haben es aber nicht viel besser gemacht. Also viele Chancen, viele Torschüsse, aber halt nichts gemacht. Und dann Ja, dann dachte man in Leipzig, das 1:0 für die Niederländer ist gefallen durch den Xavi Simons. Wurde dann aber auf Abseits entschieden. Am Anfang habe ich auch gedacht, was, der war doch nie im Abseits. Dann hast du es dann in der Wiederholung nochmal angeschaut, hast gesehen, ja nee, vollkommen das klar. Also für mich mittlerweile absolut korrekte Entscheidung. Zur Erklärung, der Schütze an sich stand natürlich nicht im Abseits, aber der Denzel Dumfries, der Niederländer, stand im Abseits und halt so, dass der französische Torhüter gar nicht zum Ball gekommen wäre. Ob er es jetzt, wenn der nicht da gestanden wäre, geschafft hätte oder nicht,
ist fraglich,
aber keine Ahnung, weil das war schon scharf geschossen. Aber er wäre einfach nicht hingekommen, weil da ein im Abseits stehender niederländischer Spieler war. Also deiner Meinung nach auch korrekt?
Ich finde es für einen Torwart eigentlich fair, vor allem, dass man die Regel jetzt so klar durchzieht, weil du da immer irgendwie, du bist auch nervös als Keeper, wenn du es nicht das komplette Blickfeld hast. Wenn es dein eigener Verteidiger ist, dann ist es immer ärgerlich, wenn der im Weg steht, dann kannst du halt schreien. Aber in dem Fall machen die das halt teilweise auch mittlerweile bewusst. Und wenn es dann halt auch noch abseits ist, dann definitiv abpfeifen. Weil du kannst nicht, du hast einfach dann nicht die Reaktion, die du vielleicht hättest. Die Frage ist, ob man gehabt hätte. Aber ich finde, das ist dann, wenn die Situation so ist, dann musst du das auch durchziehen. Weil dann kannst du nicht davon ausgehen, ja, also eigentlich stand er am Abseits, aber der Schuss war dann doch so stark. Also dann kommt man vom Hundertsten ins Tausendste und dann kannst du es genauso auslegen wie die Hand irgendwann. Und dann kommen die, glaube ich, gar nicht mehr zum Spielen, dann wird nur diskutiert.
Handregel verstehe ich gar nicht mehr, aber das ist ein ganz anderes Thema.
Ja, eben, aber das ist für mich einfach klar, wenn der am Abseits steht und dem die Sicht versteckt, dann ist es einfach nicht fair und dann wird abgepfiffen.
Punkt. Ja, ich glaube weniger die Sicht, sondern der ist ja quasi zwischen ihm und da, wo der Ball eingeschlagen ist, einfach gestanden. Also er hätte, der Torhüter hätte nicht hinkommen.
Er hätte gar nicht hinkommen,
hinkommen können.
Ja, dann ist es noch dümmer, stimmt.
Haben sie hinterher auch die Kommentatoren gesagt, naja, der wird sich jetzt in den Allerwertesten beißen, der Dumfries, dass er da halt einfach so stehen geblieben ist. Wenn der einfach drei Schritte rausrückt und nicht im Abseits steht, dann
stört es niemanden.
Dann ist das Ding ein Tor. Dann hätten die Niederlande das wahrscheinlich gewonnen. Aber gut, so 0:0. Ich glaube, das erste 0:0 überhaupt bei dieser EM.
Ja.
Aber schon zwei Mannschaften, die ja gezeigt haben, dass Potenzial natürlich absolut da ist. Ist jetzt auch keine allzu große Überraschung. Frankreich, wie gesagt, doch überlegen. Frankreich, für dich ein Kandidat für, sage ich mal, mindestens Halbfinale?
Ich habe auch ehrlich gesagt viel auf England gesetzt, weil die beide eigentlich für mich diese stärksten Kader haben. Mittlerweile bin ich da echt überfragt. Also gibt natürlich Teams, die mich mittlerweile mehr überzeugen. Unter anderem Deutschland, denen ich eigentlich am Anfang nicht so mega viel zugetraut habe, aber da habe ich das Gefühl, dass da im Kollektiv mehr stimmt und die auch effektiver sind vor dem Tor, genauso wie die Spanier. Die nutzen halt dann die Chancen, die sie haben. Und es kann schon sein, dass die dann in der nach der Gruppenphase wieder aufdrehen und sich dann in Anführungszeichen mehr konzentrieren oder ihre Dinge machen. Aber das ist jetzt nicht der Fußball, den ich dann da sehen will, wenn die weit kommen, muss ich sagen. Da gibt es für mich andere Kandidaten, die es mehr verdient hätten aktuell.
Okay, dann schauen wir mal ein, zwei von denen, naja, zumindest einer wahrscheinlich, wo es zumindest sehr spannend wird, spielt heute noch. Also, aber fangen wir vorne an. Um 15 Uhr haben wir heute am Samstag, den 22. Juni, Georgien gegen Tschechien. Und dann das Spiel, auf das ich mich heute wirklich, wirklich freue. Um 18 Uhr die Türkei gegen Portugal. Türkei im ersten Spiel. Also gerade offensiv wahnsinnig stark, also sehr, sehr berauschend gespielt. Jetzt nicht immer zwingend, das kann man auch nicht sagen, aber zumindest spielerisch stark. Ja, und Portugal natürlich um Cristiano Ronaldo immer auch gefährlich. Da bin ich wirklich sehr gespannt, wie das ausgeht. Und ja, dann das Abendspiel heute, 21 Uhr haben wir Belgien gegen Rumänien. Setzen sich die Belgier da wenigstens durch?
Ich hoffe es. Der Generation muss man doch wenigstens ein schönes Ende irgendwie bereiten. Ich hoffe auch, dass sie dann in der Gruppe weitergehen.
Der Generation ein Ende bereiten.
Ja, aber die müssen halt dementsprechend sollten sie schon mal noch liefern. Ja. Ich glaube, das ist auch der eigene Anspruch irgendwann.
Ja, das denke ich auch. Und ja, ich habe dann eigentlich nur noch eine allgemeine Sache. Da bin ich jetzt wahrscheinlich auch nicht der Erste, dem das auffällt. Aber was ich schon bemerkenswert finde bei dieser EM in Deutschland, Die Stimmung in den Stadien, die Stimmung bei den Fans, und zwar egal bei welchem Spiel. Klar, wenn jetzt eine Türkei in Dortmund spielt, wo ich eine riesengroße türkische Community habe, dann ist es nochmal was anderes, dann ist es nochmal wie ein Heimspiel. Aber wenn du dir anschaust, wie die Österreicher steil gehen, wie die Niederländer steil gehen, was für eine Stimmung da ist teilweise, das ist Wahnsinn. Und das hat mich jetzt auch mit diesem Großturnier Fußball wieder so ein bisschen versöhnt, nach gerade diesen WMs in Katar und in Russland, wo die Stimmung jetzt nicht ganz so gut war und wo man so das Gefühl hatte bei den Fangruppierungen, dass das schon eher so bei Wish bestellt war. Also so ein paar pakistanische Gastarbeiter irgendwie in England-Trikots gesteckt und gesagt, so, ihr feiert jetzt für England. Also die Stimmung, die bei dieser EM in Deutschland bisher herrscht, die finde ich Hammer. Und deswegen reißt mich das heuer tatsächlich auch sehr viel mehr mit als bei den letzten Großturnieren.
Irgendjemand hat letztes Mal gesagt, die Schotten sind die besseren Engländer. Das fand ich extrem cool. Aber ich muss auch sagen, mein Algorithmus auf TikTok und Instagram ist ja mittlerweile so, dass man eigentlich nur schöne Geschichten hört. Die eine Sache, dass der Fan, der Schottische, sein Handy im Klo vergessen hat und die Fangruppe, die Deutsche, hat das Selfie gemacht und es dann auch abgegeben. Und sie haben jetzt gesucht, wer das quasi bei der Polizei abgegeben hat, weil der Schotte hat sein Handy wieder. Und dann gab es ein Video, wo
die Oma mit dem Rollator oder was
war das? Das war auch super, dass die zwei schottischen Fans der Oma mit dem Rollator über die Straße helfen. Und dann gab es noch ein Video, da standen die schottischen Fans unter dem Balkon, ja, und denen ging's Bier aus und dann hat einer die Flaschen runtergeschmissen.
Ein deutscher Fan.
Ja. Es würde es nicht für die durstige Meute gereicht haben, aber ein paar haben sich bestimmt gefreut und das ist einfach so ein Zeichen. Und es war auch bei der letzten EM, da war ja auch keine Stimmung dadurch, dass die halt einfach so verteilt in ganz Europa war. Ich würde auch sagen, fast mittlerweile hat man mehr Bock auf die EM als auf die WM, weil man dann halt weiß, es sollte eigentlich in einigermaßen guten Gastgeberländern stattfinden, weil, ja, wie du sagst, Katar war jetzt nichts, Russland war ja auch letzten Endes nichts davor und ja, sowas wie Brasilien, ich meine, das war natürlich nochmal von der Euphorie auch cool, aber EM bin ich jetzt auch dafür und ich lasse mich auch echt influenzen. Ich habe mir gestern Maultaschen gekauft.
Maultaschen?
Musiala?
Ja.
Kennst du das Video?
Ja.
Ja, und irgendwie haben sie es jetzt nochmal rausgedroppt und die Mannschaft ist ja auch, und dann stand ich vor dem Kühlregal und haben mir gedacht, ah ja, könntest du auch mal wieder mitnehmen, und im Nachgang war es so.
Aber das ist tatsächlich auch einer der Gründe, warum ich mich zum Beispiel heute auf dieses Spiel Türkei-Portugal wirklich freue, weil das ist wieder ein Türkei-Spiel im Signal Iduna Park in Dortmund. Also das wird wieder Wahnsinn sein, das Ding wird wieder beben. Also ja, das wird auch keine gelbe Wand, sondern eine rote Wand. Also absolut beeindruckend.
Das Stadion ist halt dafür auch gemacht, also für solche Mannschaften, da muss man schon sagen. Da bin ich aber echt gespannt, weil ich glaube, dass die Portugiesen da irgendwie, glaube ich, schon ein bisschen überrumpelt werden könnten.
Ja, da ist für mich das alles drin.
Ja, also das kann ein offener Schlagabtausch werden.
Von Portugal zeigt die individuelle Klasse, die sie wirklich haben, und eiskalt bis zu, sie lassen sich komplett überrollen von der euphorisierten und wirklich von 50.000 im Stadion nach vorne gepeitschten türkischen Mannschaft. Ich freue mich total.
Ich habe bei den Portugiesen hat man halt immer so das Gefühl, dass sie sich gegen so krasses Kollektiv, wie es auch Deutschland oft dann war, gegen die eben schwer tun. Deswegen würde es mich nicht wundern, wenn es nicht so leicht wird für sie.
Schauen wir mal, ob das ein Spiel ist, das ohne rote Karte auskommt.
Das ist das nächste, ja. Da bin ich auch sowieso gespannt, wie das dann, wenn es dann nach der Gruppenphase mal rauskommt, wenn dann wirklich die Emotionen mal hochkochen und so mehr geht, wie dann auch diese Schiedsrichterregel gehandhabt wird. Man darf den Schiedsrichter nicht angehen, sondern nur der ernannte Spieler oder der Captain, je nachdem, wer es halt ist. Weil man hat es jetzt bei den Italienern schon gesehen, da gab es ja schon mal einmal die Situation, dass da nicht der Wortführer quasi dann rauskam, wo es der Kapitän war. Hat ihm nicht gefallen, hat er auch gleich dementsprechend bestraft. Und da könnte es auch sein, dass dann da vielleicht einige Mannschaften zumindest die gelbe Karte sehen, ob es dann gelb-rot
ist. Ja, und wenn es dann die zweite gelbe ist, dann tut es halt schon weh.
Es ist halt dann wirklich ein Schmarrn.
Okay, dann würde ich sagen, lassen wir es für heute gut sein. Wir freuen uns auf die Spiele, die heute sind. Gerade eben 18 Uhr Türkei, Portugal, nichts gegen Tschechien, Georgien und Belgien, Rumänien. Aber ja, rein von der Stimmung her muss das schon eine klare Sache sein. Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst mal wieder und wünschen noch fröhliches Fußballgucken.
Macht's es gut.
Ciao.
Heim-EM, das Update von Oberpfalz Medien.